vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin gern wieder mal hier bei Ihnen, bei euch im Gottesdienst. Ich finde immer noch so besondere Zeiten. Wie gern würden wir so richtig mitsingen, gerade auch eben wieder. Ich habe soeben meinen Amtseid auf die Bibel abgelegt. Aufgeschlagen an der Stelle des zeitlosen Spruchs des alten Propheten Micha. Wissen wir, wer das gesagt hat? Kein anderer als Jimmy Carter. Früherer und noch heute lebender Präsident der USA. So begann er seine Rede bei seinem Amtsantritt im Jahr 1977. Ich habe soeben meinen Amtseid auf die Bibel abgelegt, aufgeschlagen an der Stelle des zeitlosen Spruches des Propheten Micha. Und dann las Jimmy Carter folgende Worte. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nicht als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wie beeindruckend ist es, wenn ein Staatsmann unter solchen Vorzeichen antritt. Und obwohl ihm nur eine Amtszeit vergönnt war und er in diesen Jahren einige Stürme zu überstehen hatte, hat Jimmy Carter trotz mancher Fehler, die in diesem Sinn auch zu füllen verstanden. Denken wir nur an das Abkommen von Camp David, den Friedensvertrag zwischen den Erzfeinden Israel und Ägypten, den er vermittelt hat. Man nennt den inzwischen 96-Jährigen den besten Ex-Präsidenten aller Zeiten. Für seine Bemühungen um Menschenrechte und Frieden erhielt er im Jahr 2002 den Friedensnobelpreis. Und bis heute ist er als politischer Ratgeber gefragt. Wie ich gelesen habe, leidet er zumindest immer noch gelegentlich am Sonntag eine Bibelgruppe in seiner Maranatha-Baptistengemeinde. Was für ein Kontrast zur Person und zum Programm des jetzt noch aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Doch das soll uns jetzt nicht beschäftigen, sondern wir wollen danach fragen und darauf hören, woran diese Kernworte des Alten Testaments uns selbst erinnern wollen. Vielleicht sind sie uns heute schon mal begegnet. Es handelt sich ja um die Losung des heutigen Tages. Als ich bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst festgestellt habe, dass es eben die Tageslosung ist, war mir schnell klar, dass ich eine Predigt dazu halten möchte. Worauf kommt es in unserem Leben an? Was ist wirklich gut für uns? Was sollen wir uns deshalb einprägen und merken? Um diese Grundfragen geht es hier. Der Prophet Micha empfiehlt uns jedoch nicht, dass wir darüber groß nachdenken, diskutieren, irgendwelche Antworten suchen. Ganz im Gegenteil. Er stellt fest, dass es dir gesagt ist, Mensch, dass wir im Grunde eigentlich längst wissen können, was für uns umfassend gut ist und worauf es ankommt. Vielleicht stößt uns genau das vielleicht etwas unangenehm auf, dass wir nicht selbst bestimmen sollen. Das widerspricht unserem Selbstbestimmungsrecht, auf das wir so viel Wert legen. Jeder darf doch, wie es heißt, allerdings nicht in der Bibel, seines Glückes Schmiede sein. Das geht gegen unseren Stolz, dass uns einfach gesagt sein soll, was für uns gut ist. dieser Worte eine Zumutung. Auf die wir uns nicht unbedingt so schnell einlassen wollen. Und die nächste Aussage verstärkt das noch. Und was der Herr von dir fordert. Einen fordernden Gott, haben wir das nicht hinter uns? Beim Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wie hier bei Micha im 8. Jahrhundert vor Christus, da mag es den ja noch gegeben haben, denken wir vielleicht. Aber jetzt leben wir mit dem Neuen Testament, wo der schenkende Gott, der uns bedingungslos liebt, im Vordergrund steht. Vorsicht. Denn erstens gibt es den schenkenden Gott genauso bereits im Alten Testament. Und zweitens ist das Neue Testament von Gott her alles andere als forderungsarm. Denken wir nur an die steilen Aussagen der Bergpredigt von Jesus oder Sätze von Paulus wie: Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also das Neue Testament gegen das Alte Testament hier ausspielen, das funktioniert nicht. Der Wochenspruch, den wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben: Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, sich verantworten. Erinnert uns daran. Und da steht im 2. Korintherbrief, also im Neuen Testament. Klar, es gibt einseitige Gottesbilder, die der Gesamtbotschaft der Bibel nicht entsprechen. Wenn allein der richtende und strafende Gott im Mittelpunkt unserer Gedanken steht, wenn aus dem Evangelium als frohe Botschaft ausschließlich eine Drohbotschaft wird, damit wollen wir mit Recht nichts zu tun haben. Doch genauso einseitig ist es, allein den lieben Gott im Blick zu haben. Den, der keinerlei Ansprüche an mein Leben stellt, der mich ständig nur bestätigt in allem, was ich denke und fühle, auch in dem, was ich rede und tue. Alles gut, Johannes. Das ist eine schreckliche Verharmlosung von Gott, die in der Bibel keine Grundlage hat. Zum Glück kann ich da nur sagen, dem, wie wir hier lesen, gehört beides zusammen und ist identisch. Was gut ist und was der Herr von dir fordert. Der Herr allein weiß, was für uns wirklich gut ist. Er hat hier den exklusiven Überblick. In Wirklichkeit sind wir als Menschen heillos überfordert, selbst festzusetzen, was grundlegend gut für uns ist. Wenn wir uns unsere eigene Orientierung vorgeben, statt uns bewusst unter Gott und seinen Willen zu stellen. Wir sollen sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, was die verführerische Schlange schon ganz am Anfang Adam und Eva einflüsterte. Das ist nach wie vor unsere Grundversuchung. Selbst wissen und bestimmen wollen, was gut ist. Und damit selbst Gott sein soll. Die Folge war und ist die Vertreibung aus dem Paradies. Dass es in unserer Welt so aussieht, wie es aussieht, hängt genau damit zusammen. Im globalen Maßstab genauso wie in unserem privaten Leben. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Das ist nicht der erhobene Zeigefinger von Gott, sondern das ist eine Riesengnade. Natürlich hat Gott als unser Schöpfer einen grundlegenden Anspruch auf unser Leben. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. So gesehen darf er uns voller Recht fragen, was bildet ihr euch eigentlich ein, wenn ihr euer eigenes Ding machen wollt? Ja, was bilden wir uns ein? Zuallererst ist Gottes Botschaft eine andere. Er sieht sich angesichts unserer Anmaßung nicht vorwurfsvoll und beleidigt zurück, sondern geht in seiner Liebe immer wieder auf uns zu und macht uns deutlich, dass wir ihm nicht egal sind und dass er uns nicht unserem Schicksal überlässt. Er ruft uns von Anfang an, seit dem Einbruch der Sünde, ruft er nach uns: Mensch, wo bist du? Und er sucht immer noch etwas bei uns. Ja, das ist eine Riesengnade, dass er sich uns selbst in seinem guten Willen offenbart. Dass es tatsächlich heißt, es ist dir gesagt, Mensch, du kannst es wissen. Deshalb bist du nicht einfach verloren und musst du an deinen eigenmächtigen Irrwegen nicht zugrunde gehen. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass uns von ihm her nichts mehr gesagt wird. Dass Gott schweigt, total schweigt. Dann könnten wir in der Tat einfach liegen. Aber es ist uns gesagt. Das ist mein Glück, dass Gott ein fordernder Gott ist. Selbst wenn wir seine Forderungen zwischendurch auch unangenehm aufstoßen, seinen eigenen Vorstellungen widersprechen, denn was in seinen Augen gut für mich ist, tut mir letztlich auch gut. Es ist mir gesagt. Doch was ist mir nun konkret gesagt? Was ist wirklich gut und was fordert der Herr von mir? Was steht auf seinem Merkzettel für mich? Eine ellenlange Liste, eine endlose Litanei, die ich abzuarbeiten habe? Nein, lediglich drei Positionen. Aber die haben es in sich. Nicht als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott. Erstens Gottes Wort halten, zweitens Liebe üben und drittens demütig sein vor deinem Gott. Drei Wegweiser für ein richtig gutes Leben. Lass sie uns kurz anschauen. Der erste Wegweiser, Gottes Wort halten. Ganz wörtlich heißt es hier im hebräischen Grundtext, das Recht halten. Und das ist eigentlich kein großer Unterschied. Denn durch sein Wort gibt Gott uns Einblick in sein Recht. Da teilt er uns mit, was von ihm her richtig ist für unser Leben, was seiner Lebensordnung entspricht, ganz grundsätzlich. Gleich am Anfang der Bibel wird uns gesagt, dass Gott uns zu seinem Ebenbild erschaffen hat, das heißt, dass wir ihn in seiner Schöpfung repräsentieren sollen. Es ist unsere Aufgabe, die Erde verantwortlich zu bebauen und zu bewahren. Und zu Gottes Schöpfungsordnung gehört es auch, dass er uns als Männer und Frauen füreinander geschaffen hat. Nicht zuletzt mit dem Auftrag, sei fruchtbar und mehret euch. Diese gelegte Polarität der Geschlechter gehört zu den Basics, den Grundlagen der guten Ordnung Gottes. Das heißt er eben nicht, er schuf sie als Mann und Mann oder als Frau und Frau. Von abweichenden Schöpfungsvarianten wird hier nichts gesagt. Das heißt nicht, dass es überhaupt keine Abweichungen gibt. Die gibt es in dieser von Gott abgefallenen Welt sogar sehr zahlreich. Und es gibt keinen von uns, der nicht davon betroffen wäre. Und längst nicht nur auf dem Gebiet der Sexualität. Nicht als Schöpfungsvarianten, sondern als Symptome dessen, dass wir jenseits von Jesus sind. Symptome, mit denen wir uns auseinanderzusetzen haben, auch konstruktiv auseinanderzusetzen haben. Es geht nicht darum, vorschnell zu beurteilen, sondern einfach festzustellen, was Gottes Ordnungen, was seinen Rechten entspricht und was nicht. Was von Gott her ursprünglich für uns gedacht ist und was nicht. Wo wir uns noch im Gleichklang mit seinen grundlegenden Ordnungen befinden und wo nicht. Besonders verdichtet begegnen sie uns im Alten Testament in den 10 Geboten. Die sind sozusagen Gottes roter Faden für unser Leben, ein freies Leben. Und Gott redete alle diese Worte, so werden die Gebote eingeleitet und dann bekommen wir kurz und knapp zunächst Weisung für unser Leben mit Gott. Wir wissen, wie es losgeht, ich bin der Herr, dein Gott. Kein Alleinstellungsmerkmal, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, das steht an erster Stelle. Und was ich vorhin gehört, der Einzige, dass wir Gottes Namen nicht missbrauchen, den Feiertag achten, gehört unlöslich dazu. Dann folgt die Weisung für unser Leben miteinander, die Achtung und Fürsorge für die Eltern, das vertrauensvolle Miteinander in der Familie stehen oben an. Der Schutz des Lebens, du sollst nicht töten. Die Treue im Zusammenleben der Geschlechter, die Pflicht zur Wahrheit und der Respekt vor dem Eigentum der anderen folgen. Das war die kürzeste Zusammenfassung der 10 Gebote meines Lebens. Im Neuen Testament ist zuallererst die Bergpredigt von Jesus, die uns mit Gottes Recht und Ordnung konfrontiert. Und was Jesus hier als sein Programm vorstellt und fordert, ist radikal. Radikal anders als die Maßstäbe, die sonst in dieser Welt gelten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere, was ihr sonst noch braucht, zufallen. Das sind nur zwei Beispiele für zahlreiche andere Aussagen. Und am Schluss der Bergpredigt bringt er dann dieses Gleichnis vom Hausbau, das wir eben in der Lesung gehört haben. Der eine baut auf Sand und der andere auf Fels. Und entsprechend fällt unser Lebenshaus ein und übersteht auch gewaltige Wetterkapriolen. Wer auf Fels baut, das ist der, sagt Jesus, der seine Worte hört und sie tut. Darauf kommt es an. Gottes Wort. Das heißt also, hören und tun. Nicht weghören, auch nicht nur hören, zur Kenntnis nehmen, sondern das Gehörte umsetzen, halten, tun. Wer kann das? Müssen wir hier nicht alle scheitern? Ja, das tun wir. Keiner von uns ist wirklich von Grund auf gut und gerecht und keiner kann Gottes Wort, sein Recht, seine Gebote einhalten. 500 Jahre sind es her, dass die Reformation in Deutschland ihren Ursprung gefunden hat. Sie begann ja damit, dass dem Mönch Martin Luther genau das bewusst wurde. Gott hat berechtigte Forderungen an mich und mein Leben hängt davon ab, dass ich diesen Forderungen entsprechen kann. Doch zugleich erkannte Martin Luther, dass er hier scheitern muss, trotz aller Bemühungen, bis hin zur Selbstkasteiung. Und ihm war klar, dass er deswegen über den Zorn des Heiligen Gottes stand. Und dann entdeckte er zu seiner großen Erleichterung den anderen Weg Gottes. Den Weg des Evangeliums. Gott selbst macht uns gerecht. Dadurch, dass Jesus durch sein unschuldiges Sterben am Kreuz unsere Ungerechtigkeit auf sich genommen hat. Wir werden gerecht, nicht aus unseren Werken, sondern unserer vergebenden und erneuernden Gnade. Diese Gott entfernende Gnade bringt uns auf einen neuen Weg. Das Evangelium heißt, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in uns die Kraft ist, seine Forderungen zu erfüllen. Das geschieht, wenn wir, wie es Apostel Paulus in seinem Römerbrief ausführlich beschreibt, uns Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, ohne ihn irgendeinen Bereich unseres Lebens vorzuenthalten. Lass uns das täglich neu beanspruchen und tun. Was für eine befreiende Erfahrung. Nicht nur für Martin Luther, sondern genauso für uns heute. Das eine wird damit nicht außer Kraft gesetzt. Gott hat Anspruch auf unser Leben. Auf unsere Zeit, auf unsere Gesundheit, auf unser Geld und so weiter. Und es gilt, diesen Anspruch anzuerkennen und dann seiner verändernden Kraft zu vertrauen. Das ist der Anfang davon, dass unser Leben wirklich gut wird. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, heißt ja ein bekannter Spruch. Gottes Wort halten, es hören, es anzuerkennen, zum Tun, das ist uns als erstes gedacht. Das ist der erste von den drei Posten auf dem Merkzettel Gottes für mich. Das zweite heißt Lieben. Lieben. Gemeint ist, in treuer Liebe den anderen in Liebe zu begegnen. So wie es Gott uns gegenüber tut. In Psalm 118 steht der bekannte Satz: Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Seine Keset heißt es da in der hebräischen Originalversion. Und genau dieses Wort wird hier auch verwendet, wenn wir aufgefordert werden, Liebe zu üben. Bei Keset, da geht es in erster Linie um Gemeinschaftsfreude. Also weniger um Liebe als bloße Emotion und reines Gefühl, sondern vielmehr als eine verlässliche Zuwendung zu anderen. Also nicht Liebe als Einfachliebe. In Psalm 85 ist beispielsweise davon die Rede, dass sich Güte, also Chesed, und Treue einander begegnen. Da geht es um die Güte, die sich in der Treue manifestiert, die in der Treue Gestalt gewinnt. Häufig begegnet uns in der Bibel dieses Wortpaar. Güte und Treue. Zuallererst in Bezug auf Gott selbst, der zu uns gütig und treu ist. Der Schöpfer, der uns in freier Liebe erschaffen hat, der bleibt sich und seiner Schöpfung treu. Nichts in ihr besteht aus sich selbst, sondern alles hat seinen Bestand in der Treue Gottes. Seine Gemeinschaftstreue, man sagt auch Bundestreue, ist das Kennzeichen seines Handelns. Im Alten Testament zeigt sich die Güte und Treue Gottes am stärksten darin, wie er seinem untreuen Volk immer wieder nachgeht und es zu sich zurückruft. Und im Neuen Testament findet die Güte und Treue Gottes ihren Höhepunkt und ihre Verkörperung in der Person von Jesus, den Gott, der Vater, zu uns gesandt hat. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt ganz wörtlich, dass Jesus voller Güte und Treue ist. Im Hebräerbrief des Neuen Testaments wird er der treue hohe Priester genannt, der durch sein Opfer am Kreuz uns von unserer Schuld befreit hat. Gottes unerschöpfliche Gemeinschaftstreue ist dann der Ausgangspunkt und auch die Kraft dafür, dass auch wir in dieser Weise Liebe üben. Dass wir uns anderen gegenüber mit unseren Worten und Taten glaubwürdig und zuverlässig verhalten. Dass wir uns bei Enttäuschungen nicht zurückziehen, sondern beständig bleiben und den anderen nachgehen, so wie Gott uns nachgeht. Dass wir auch im Dienst für Gott bei einer Sache bleiben und sie in Treue ausführen,